ist der Podcast der Deutschen Bogenvereinigung. Wir haben uns den Erhalt und die Erforschung europäischer Bogen und Schlösser zum Ziel gesetzt. Hallo, hier ist Isabel Grunack-Walz, heute einmal aus Benrath. Wir haben uns nämlich entschlossen, eine neue Reihe ins Leben zu rufen, Schlösser im Wandel. Und dabei sprechen wir über die Frage, die uns alle betrifft, wie lassen sich historische Bauten heute erhalten, betreiben und finanzieren? Denn eines ist klar, ein Schloss oder eine Burg zu besitzen, ist nicht nur ein kulturelles Erbe, sondern eine dauerhafte Verpflichtung, organisatorisch, finanziell und menschlich. Ein besonders interessantes Beispiel für ein gelungenes Modell ist Schloss und Park Benrath hier in Düsseldorf. Das spätbarocke Ensemble gilt nicht nur als architektonisches Juwel, sondern auch als Vorbild für die Verbindung von öffentlicher, privater Förderung, Stiftung und bürgerlichem Engagement über den Freundeskreis Freunde Schloss und Park Benrath e.V., der ein Förderverein ist. Trägerin des Schlosses ist die Stiftung Schloss und Park Benrath, eine Einrichtung, die wissenschaftliche Arbeit, Museumsbetrieb, Denkmalpflege und kulturelle Vermittlung vereint. Wie so eine Stiftung funktioniert, wie sie sich finanziert und was andere Schloss- oder Burgbesitzer daraus lernen können, wie die Zusammenarbeit mit solch einem Förderverein und einem Freundeskreis funktioniert, um solch eine Anlage zu höchster Blüte zu bringen, darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Stefan Schweitzer, dem wissenschaftlichen Vorstand der Stiftung. Aber als allererstes interessiert uns natürlich Schloss Benrath. Herr Professor Schweitzer, erinnern Sie sich an den Moment, als Sie sich das erste Mal in diese Garten- und Schlossanlage verliebt haben?
Ja. Als ich das Schloss im Jahre 2005 das erste Mal besucht habe, das war ein wunderbarer Maitag und ich bin von Norden an die Anlage herangetreten und habe durch Bäume etwas gesehen, was ich nur von Bildern kannte, nämlich eine rosafarbene Baustruktur hinter einem Weiher und das begann eigentlich zu flirren. Das ist ein ganz außerordentlicher Moment gewesen. Denn diese Farbstimmung, die Lichtstimmung und das große Gewässer davor, das hatte alles einen so derart perfekten Charakter, dass ich in der Tat für einen Moment wie gebannt war. Und an den Moment erinnere ich mich noch heute. Und manchmal, wenn ich mit der Straßenbahn hier ankomme, fahre ich eine Station weiter, um einfach diese Runde, die die Straßenbahn fährt, um den Schlossweiher zu genießen. An Tagen, an denen ich etwas mehr Zeit mitbringe.
Ich sehe schon, unsere Hörer sollten unbedingt das wundervolle Schloss Benrath besuchen und es ist eine Anlage aus dem 18. Jahrhundert, die auch auf einen bekannten Architekten zurückgeht. Können Sie uns dazu mehr erzählen?
Ja, gerne. Die Anlage geht auf eine historische Burg zurück und dann ein frühbarockes Schloss aus dem 17. Jahrhundert, das auch schon für sich genommen ein architektonisches Highlight war mit den ersten Gärten aus dem späten 17. Jahrhundert. Dann hat sich der hier regierende Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz und seine Ehefrau haben sich entschlossen, einen Landsitz in einem gänzlich unbebauten Gebiet südlich von Düsseldorf einzurichten, Schloss Benrath. Es gab ja ein kleines Dorf, es gibt noch ein Nachbardorf, das ist auch so alt ist, Urdenbach. Und dort hat man eine Parkanlage eingerichtet, die von großem Reiz ist und eine Schlossanlage, die der Architekt Nicolas Pigage, der aus Lothringen stammt und der in Mannheim bereits Hofbaumeister war, geradezu perfekt inszeniert hat. Also wir haben ein großes Hauptgebäude, das nach außen sehr klein wirkt, aber über 100 Zimmer birgt. Wir haben zwei Flügelbauten mit Höfen, mit kreisrundem Fassadenschnitt, oder segmentförmigem Fassadenschnitt und zwei Torhäuser. Und das alles ist so eine gestaffelte Architektur wie eine Theaterszenerie. Also der vorbeifahrende Besucher wird sozusagen zum Betrachter eines Schauspiels aus einer großen Wasserfläche, aus diesen Gebäuden. Und dann zeichnet sich rechts und links die Parkstruktur mit den einzelnen Gärten ab. Das Gebäude ist an allen vier Seiten von Wasseranlagen umgeben. Es ist also tatsächlich spielt Wasser eine ganz entscheidende Rolle hier im Park. Und wir sind ja auch relativ nah an dem großen landschaftsprägenden Gewässer des Rheins. Der Park grenzt an den Rhein.
Für mich als Besucherin war auch immer besonders faszinierend, dass wir hier zwei ganz unterschiedliche Gärten oder Gartenformen haben. Wir haben hier den englischen Landschaftsgarten auf der einen Seite des Hauses und einen Barockgarten auf der östlichen. Und der eine gehörte der Fürstin und der andere gehörte dem Fürsten. Man kann also hier vielleicht auf Vorlieben schließen oder hat das seine Bedeutung da drin, wie das historisch hintereinander entstanden ist?
Das ist eine interessante Beobachtung. In der Tat sind diese Gärten nicht zeitgleich entstanden, sondern der englische Part, der sogenannte englische Part, also eine landschaftsgärtnerische Raumgestaltung mit Ufereinfassungen, die naturnah wirken und mit einer hohen Biodiversität der Gehölze, die sind nacheinander entstanden, aber kein zweiter Fürst in Deutschland und vielleicht auch in ganz Europa hat tatsächlich diese Transformation der Gartenkunst von der sogenannten französischen zur englischen mitbegleitet wie Karl Theodor. Karl Theodor hat fast 60 Jahre regiert und in dieser Phase von Mannheim und Schwetzingen bis nach München, wo er den englischen Garten anlegen ließ, ganz maßgeblich diesen Stilwandel auch sozusagen mitgestaltet. Also auch in Schwetzingen gibt es sehr früh englische Partien und am Ende seines Lebens entsprach auch dieser eher sehr sozusagen liberal gelesene Gartenstil eher seinem Naturell als der Barockgarten mit der axialen Struktur und den architektonischen Einfassungen der Pflanzen.
Kann man da vielleicht auch den Wandel der Gesellschaft daraus ablesen?
Ja, definitiv. Das ist sozusagen ein Subtext der Gartenkunstgeschichte, dass sich die Aufklärung, dass sich die Liberalisierung der Gesellschaft, dass sich der Aufstieg des Bürgertums und der Wandel des Adels erheblich abbildet in dieser Art von Gartengestaltung, kann man schon sagen.
Ab wann war der Garten denn zugänglich den Menschen der Umgebung? Ab wann war das denn ein bürgerlicher Garten?
Ja, es blieb ein adliger Garten, denn mit dem Machtwechsel nach den Befreiungskriegen, nach der französischen Okkupationszeit, fiel das Rheinland an Preußen. Und tatsächlich hat ab 1820 hier der Stadtkommandant sozusagen gewohnt als Sommersitz. Er saß im Jägerhof in der Innenstadt mit seiner Familie und konnte aber im Sommer Schloss Benrath, und das hat er auch reichlich getan, benutzen. Friedrich von Preußen mit seiner Frau Wilhelmine Luise von Anhalt-Bernburg. Und dann war es nötig, der Öffentlichkeit Zugeständnisse zu machen und ihr auch den Zutritt zum Schlosspark zu ermöglichen. In den 1820er Jahren ganz früh haben wir dann tatsächlich die ersten Vorschläge, den Park zu öffnen. Und das kann man am besten nachvollziehen in den Parkordnungen, die aufgelegt werden. Die älteste ist von 1823 und dann wird es immer sukzessive verändert. Und diese Parkordnungen schreiben vor, wie man sich hier zu benehmen hat.
Da muss ich doch direkt mal eingreifen. Wir haben in unserer letzten Podcast-Folge haben wir uns damit beschäftigt, woher wissen wir eigentlich, wie man in der Vergangenheit gelebt hat. Und da haben wir ganz viel darüber erfahren, dass es sich lohnt, in die Archive zu steigen, weil dort steht geschrieben, wie die Menschen früher, sagen wir mal so, wie sie sich verhalten sollten, woraus man auch schließen kann, wie sie sich vielleicht zunächst nicht verhalten haben, denn sonst müsste man keine Verordnungen anlegen. Und auch hier in Benrath gibt es sowas hochinteressant.
Wir sind in einer Zeit, in der die Liberalisierung der Gesellschaft in Anführungszeichen dazu führt, dass es Sphären gibt in der Gesellschaft, in der man eine ständeübergreifende Kommunikation einüben musste. Was heißt das? In Kirchen, in Palästen, auch im öffentlichen Raum gab es eine ganz starke Segregierung. Also das Bürgertum hatte seinen Teil der Stadt, der Adel hatte seinen Teil der Stadt und die gesamte sozusagen Unterklasse, Unterschicht, also alles das, was Tagelöhner bis hin zu Handwerkern darstellt, hatte ebenso einen eigenen Anteil. Und anders als wir das heute kennen, fanden die nie an einem und demselben Ort statt. Der Hochadel hatte seine Sphären in der Kirche und das findet im Garten einen Ort, an dem man das einüben muss. Also an dem man einüben muss, dass der Bauer den Bürger und der Bürger den Hochadligen trifft. Und das muss man organisieren und dazu dienten diese Parkordnungen am Ende auch.
Das ist ja interessant und man kann sagen, die Gärten, das waren die ersten Orte, eigentlich der Liberalisierung die ersten Orte, wo man auch auf die Idee kommen könnte, naja, wenn ich hier auf demselben Weg laufe und den Fürsten begrüße, warum bin ich dann denn eigentlich so viel weniger wert als der Fürst? Bisher hat sich das ja immer völlig getrennt abgespielt hinter verschlossenen Gartentoren.
Ja, exakt. Das ist auch der Beginn sozusagen dann der Idee des Stadtparks. Aber in der Tat passieren hier Dinge, die im Grunde genommen der Emanzipation des Bürgertums Vorschub leisten. Denn der Garten ist damit ein Ort, an dem genau diese Ideen, wie Sie sie gerade geschildert haben, aufkommen. Wir haben das belegt bei Beethoven, wir kennen das von Schiller und auch von Goethe. Es gibt auch genügend literarische oder künstlerische Zeugnisse der Zeit, die das begründen.
Ich gucke ja immer sehr, sehr gerne Gemälde in Schlössern an, die manchmal auch gar nicht von so sehr hohem künstlerischen Wert sind, diese Anlagen von außen zeigen. Aber sie zeigen auch, was für Menschen um dieses Schloss herum sich bewegen, auf welche Art und Weise, zu Fuß, zu Pferd, mit der Kutsche. Und dort kann man diese Begegnung beobachten. Man sieht das bei den Frauen immer an den unterschiedlichen voluminösen Röcken, zu welcher Schicht die sich wohl zugehörig fühlen und auch ansonsten an der Kleidung. Also ich kann nur sehr empfehlen, wer ein Schloss besucht, nicht nur die Decken betrachten, die Architektur, sondern auch einmal diese Gemälde, wo die Menschen sich selber darstellen. Das Schloss Benrath, wenn man darauf zukommt, hat man ja den Eindruck, dass es eine einzige Etage, von weitem sieht das sogar beinahe aus wie so eine Art Einfamilienschlösschen, um das mal despektierlich zu betrachten. Und wenn man hineingeht, sieht man, das sind 4 Etagen und um die Innenhöfe, um die Lichthöfe, dort sind diese Etagen auch tatsächlich sichtbar. Und das ist etwas, was für mich Schloss Benrath ganz besonders macht. Man kann nämlich diese Hierarchie im Schloss bei Führungen auch betrachten und erklärt bekommen.
Ja, das ist unser Renner, wenn man so will, das Führungsangebot durch die sogenannten verborgenen Räume zu gehen, ist tatsächlich etwas Außerordentliches. Viele Schlösser müssen sich ja, weil diese rückwärtig gelagerten Räume für die Dienerschaft nicht mehr erhalten sind, mit den Prunk- und Paraderäumen begnügen. Aber hier haben wir im Grunde genommen das, was Sie sagen, eine ausdifferenzierte Architektur und Infrastruktur, die auch in der Art, wie sie hier verbaut worden ist, ihresgleichen sucht. Also wir haben sehr, sehr viele sozusagen ingenieurtechnische Innovationen hier, die wir beobachten können, von Wasserklosetts bis hin zur multifunktionalen, mit zu einem hohen Grad an Multifunktionalität. Und das führt am Ende auch dazu, dass man den Blick nicht nur auf Kurfürstinnen und Kurfürst oder die mitreißende Adelsentourage konzentriert, sondern diesen Blick eben auch auf diejenigen richtet, über die wir relativ wenig wissen und von denen wir auch bislang relativ wenig erzählt haben. Also hier haben bestimmt 200 Dienerinnen und Diener Dienst getan, das sogenannte Gesinde. Es gibt eine Gesindeordnung oder mehrere Gesindeordnungen im 18. Jahrhundert. Es gibt auch die Verpflichtung des Fürsten, die anständig zu kleiden, die anständig zu entlohnen und zu speisen. Aber die Idee, die sehr sozusagen mit Diskretion verbundene Idee, deren Tun möglichst zu verstecken. Das kann man in Benrath wie an kaum einem anderen Ort beobachten. Das geht schon damit los, dass die Hofküche im Westflügel platziert war und die Anlieferung der Speisen an die fürstliche Tafel durch einen unterirdischen Gang geschehen musste, sodass man nicht über den Vorplatz laufen musste. Also schon das ist schon eine Art Verstecken von dieser Dienstbarkeitssphäre. Und dann geht es eben hin bis hin zu diesen Dieneretagen, in denen Diener unmittelbare Verbindung zu den Wohnappartements von Kurfürstinnen und Kurfürst hatten, aber eben auch ihr eigenes Areal bespielten. Und heute wird ja auch durch verschiedene Fernsehproduktionen, Serienproduktionen ein großer Reiz ausgelöst. Also da gibt es mittlerweile sehr viel Nachfrage.
Downton Abbey lässt grüßen und ich kann mich erinnern, in den 70er Jahren hatten wir das Haus am Eaton Place und auch da waren eigentlich schon die Dieneretage beinahe interessanter als die herrschaftliche Etage. Was mich aber auch fasziniert und interessiert in Benrath, ich habe gelesen, in Versailles, wo es ja auch diese großen Prunkräume gibt, hat man zu einem bestimmten Zeitpunkt Zwischenetagen eingezogen, weil die besser beheizbar waren. Das heißt, man hat sich gar nicht in den großen Prunkräumen ständig aufgehalten, sondern eigentlich in den etwas gemütlicheren Etagen. War das hier in Benrath auch der Fall oder ist das Zufall, dass es die hier gibt, die ja sehr schön ausgestattet sind, diese Zwischenetagen?
Ja, es gibt die Hypothese, dass im Obergeschoss die eigentlichen Wohnappartements von Kurfürstinnen und Kurfürst waren. Dann hätte man sozusagen jeder Person noch in der zweiten oder in der anderen Obergeschosswohnung, es gibt insgesamt 4 Obergeschosswohnungen, hätte man dann quasi die Kammerzofe oder den Kammerherren einquartiert. Das macht auch Sinn, so numerisch und sozial vom Status her. Das kann schon sein. Allerdings muss man sagen, dass gerade die Schlafzimmer in Benrath, die Parateschlafzimmer im Erdgeschoss, außerordentlich interessant eingerichtet sind. Denn wir haben einen Kamin, der von außen beschickt werden konnte. Das heißt, es entstand im Schlafzimmer keinerlei Rauch und Qualm, sondern eine reine Hitzeabstrahlung wurde organisiert. Und wir haben sogar über den Kaminen Fenster. Das heißt, sie mussten die durch das Mauerwerk geführte Esse sehr, sehr aufwendig konstruieren. Und dadurch entsteht schon eine Art Komfort, den es in anderen Schlafzimmern dieser Zeit eben nicht gab.
Und es gibt in Benrath ein Badezimmer. Und das interessiert mich ganz besonders, weil ich schon seit langem durch die Länder reise und Evidenz dafür suche, dass man sich eben doch gebadet hat und dass das schon eines der ganz großen Vorurteile ist, dass alles nur schmutzig war und gestunken hat. Aber darüber würde ich gerne mal eine ganz eigene Folge dieses Podcasts machen, über Hygiene und Reinlichkeit. Und dann kam die Zeit, als die Fürstenherrlichkeit vorbei war und die Bürgerlichen das Schloss übernommen haben. Das war 1911.
11.
1911. Was passierte dann?
Das war ein ganz besonderer Akt, den es auch so oft gar nicht in Deutschland gab. Die preußische Krone war ein bisschen unterfinanziert und versuchte einige Immobilien, die sie sozusagen in den Ländern jenseits von Berlin besaßen, und das sind ja sehr, sehr viele, loszuwerden, weil der Betrieb teuer war. Das Aufrechterhalten, also wir wissen ja, wovon wir reden, das Aufrechterhalten, die Bewahrung dieser Architekturen und dieser Parks ging ins Geld. Ja, man trug sich mit dem Gedanken, Schloss Benrath zu verkaufen. Es gab in Benrath dann Gott sei Dank einen Bürgermeister. Benrath war zu diesem Zeitpunkt noch selbstständig, eine prosperierende Gemeinde mit großen Industrieansiedlungen, aber auch mit einem hohen Fremdenverkehrswert, mit also zahlreichen Restaurants und so weiter aus Düsseldorf und aus den umliegenden Städten ist man gerne hierher gereist und hat das als Naherholungsort, wie man heute sagen würde, genutzt. Also ein Bürgermeister, Julius Melius, hat die Aufmerksamkeit besessen, die Gefahren, die mit dem Verkauf verbunden sein könnten, zu verstehen. In der Tat gab es Pläne einer Parzellierung des Schlossparks und damit wäre diese Gesamtanlage eigentlich zerstört worden. Und daraufhin hat er die Gemeinderatsmitglieder darauf eingeschworen, den finanziell riskanten Schritt zu gehen und als Gemeinde dieses Schloss und diesen Park zu kaufen. Am Ende gelang das auch mit 1,5 Millionen Reichsmark. Und interessanterweise gehörte der nur kurze Zeit vorher in das nachbarliche Holthausen gezogene Fritz Henkel mit seinem Henkelwerk zu denjenigen der privaten Hand, die die Zinszahlung dieser Gemeinde für den Ankauf auch unterstützt haben.
Also schon damals, schon vor dem, ja, vor dem Ersten Weltkrieg im Grunde genommen
Ja,
schon,
es gibt
ja.
schon eine über 100-jährige Verbindung zwischen Schloss Benrath und Henkel.
Ja, man muss sagen, und bürgerlichem Engagement, weil die Fürstenhäuser treten ab und die Bürgerlichen übernehmen das Ruder. Und dann gibt es eine sehr bürgerliche Zeit für Schloss Benrath. Eine Schule war dort eingerichtet, so wie ich mich informiert habe.
Ja, das gehört zu den. Man könnte auch sagen, ich will nicht sagen Nachteilen, aber das ist ganz typisch für diese Entwicklung. Wir haben noch andere kleinere Schlossanlagen, auch Stadtschlösser zum Teil, die in die kommunale Hand übergingen. Schloss Fulda beispielsweise, der Landgrafen von Hessen-Kassel und vorher der Fürstäbte, ist dann städtischer Besitz geworden. Dort ist dann heute das Rathaus integriert. Und hier in Benrath hat man natürlich Raum gebraucht für die Gemeinde, für gemeindenahe Institutionen wie Schulen, für die Feuerwehr, für die Polizei. Und exakt dieser Personenkreis ist hier einquartiert worden. Der Ostflügel wurde zum Knabengymnasium. Im Westflügel saß zeitweise die Polizei. Im östlichen Torhaus war der Bürgermeister untergebracht, bevor das Rathaus gebaut wurde oder fertiggestellt wurde, und die Feuerwehr saß gegenüber im anderen Torhaus. Deswegen da auch die alte Leiterwagenhalle. Also da gibt es eine richtig gehende kommunale Aneignung dieser Schlossparkanlage. Aber das hat ja am Ende das Leben gerettet, denn wie wir wissen, das ist heute noch Credo, nur das Denkmal, das bewohnt wird, das bespielt wird, das belebt wird, wird erhalten.
Zum Glück, kann man sagen, hat sich dann aber das Blatt gewendet, als das Schloss in einem schon wirklich schlechten Zustand war. Und dann kam die Stiftung ins Spiel.
Ja, wir sind am Ende der 90er Jahre. Die Idee des Public-Private Partnership fasst Fuß und findet vielfach Anwendung. Also die konzentrierte und gemeinschaftliche Investition von privater Hand und öffentlicher Hand, das war damals neu. Und das Stiftungswesen erfährt in Deutschland eine erste große Renaissance, könnte man sagen.
Und es gibt mehrere Freundeskreise. Das heißt, das Schloss wird tatsächlich gerettet von einer konzertierten Aktion aus öffentlicher Hand, aus Wirtschaft und aus bürgerlichem Engagement. Und genau an dieser Stelle werden wir unseren nächsten Podcast beginnen. Freuen Sie sich schon darauf, wenn wir darüber sprechen, wie solch eine Anlage heutzutage finanziert wird und wie sie gerettet werden konnte. Ich habe gesprochen mit Professor Dr. Schweizer, dem wissenschaftlichen Vorstand der Stiftung Schloss und Park Benrath, und der wird mich auch in der nächsten Folge begleiten, wo es um das Stiftungswesen geht. Und in der letzten Folge werden wir uns dem Förderverein bzw. dem Freundeskreis Freunde Schloss und Park Benrath e.V. widmen. Ich bin überaus erfreut, dass alle zugehört haben, und freue mich schon sehr auf unsere nächste Folge. Bis dahin, das war Isabel Gronack-Walz von der Deutschen Bogenvereinigung.